Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss und Dr. Burak Yildirim.
Perfektes Thema eigentlich jetzt heute, denn ich muss gestehen, dass nichts passt so gut zu meiner Gefühlslage gerade als diese Folge. Und wir wollen mal drüber sprechen, wie das ist eigentlich. Ist es besser, Gefühle zu haben statt Fakten? Und wie ist das denn mit der Psyche und unserer politischen Einstellung? Prägt sie diese? Und wenn, wie sind da die Zusammenhänge? Finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Setzt ein bisschen voraus allerdings auch, dass man ein emotionaler Mensch ist. Und wenn dem so ist, dann könnte es sein, dass wir uns auch, was die politische Einstellung angeht, ein wenig da lang hangeln und orientieren. Hallo lieber Burak, und ich bin sehr auf diese Folge gespannt.
Das bin ich auch. Ich grüße dich.
Sag, bevor wir da einsteigen, und es gibt jede Menge aktuelle Anlässe eigentlich, darüber zu sprechen, bin ich sehr gespannt, wie dein Mental Health Moment der Woche war.
Unpolitisch. Sehr schön. Aus dem Bereich der Fantasie.
Ich weiß, der Fantasie.
Ja, weil du rechnest ja mit gewissen Dingen, wenn du in Kontakt trittst mit Menschen und auf eine Reaktion und auf eine Antwort und so weiter, gehst das so ein bisschen Gedanken durch und auf einmal wirst du total überrascht mit einer Antwort. Mhm. Wir haben mit meiner Frau zu Mittag gegessen. Und es kam eine etwas ältere Dame mit ihrem Rollator in das Lokal, hat sie so ein bisschen im Gewürzregal umgeguckt und bei den Ölen und hat immer wieder nach Preisen gefragt. Und dann sind sehr verständnisvoll, höflich, geduldig ist der Herr, der sie bedient hat, dann mit ihr so die einzelnen Regale abgegangen. Und am Ende hat sie sich dann hingesetzt, hat dann gefragt, ja, und sie hätte gern Kaffee, was kostet der? Sie hätte gern ein Stück Kuchen und so weiter. Hat sie sich für ein Stück Kuchen, Kaffee entschieden. Und du kennst ja meine, ich habe das ja in der einen oder anderen Folge schon mal thematisiert, du kennst ja mein Gefühl, meine Fankultur für Rentner. Und dann habe ich, wir waren fast fertig mit unserem Essen, dann habe ich den Kellner kurz gebeten, uns die Rechnung zu holen und die Rechnung von der Dame auf unsere Rechnung draufzupacken. Und dann sagte er, ja, klar, kann ich machen, aber wollt ihr das der Dame sagen oder wie wollen wir das machen? Sag ich, ja, wir würden sie jetzt ungern in Verlegenheit bringen, sondern wir möchten das gerne einfach übernehmen, packt das bei uns drauf, wenn die Dame auf ihrer Rechnung beharren sollte, möge sie die bezahlen, dann ist das halt für euch Trinkgeld. Ne, okay. Und dann haben wir bezahlt, wollten aufstehen, dann hat sie nach der Rechnung fragen wollen, dann hat er gesagt, nee, das haben hier die jungen Herrschaften. Im Verhältnis ist das auch so gewesen, dass wir tatsächlich jung sind, im Vergleich zu der Dame. Ne, das haben die jungen Herrschaften schon übernommen. Und dann guckt sie und schaut zu uns rüber und sagt, wer sind die denn? Und der Kellner so, ja, das sind halt junge Menschen. Die haben ihre Rechnung übernommen. Oh, das ist aber toll. Wer sind die denn? So, und dann sind wir aufgestanden, wollten gerade raus. Und dann hat sie erst meine Frau kurz gepackt, hat sich bei ihr bedankt. Und dann hat sie beide Arme genommen und so hat mich an sich rangezogen.
Ach.
Ne? Und dann sagte sie, woher kennen wir uns? Und dann habe ich gesagt, weil ich natürlich felsenfest in der Annahme war, dass wir uns nicht kennen, habe ich gesagt, wir kennen uns nicht. Machen Sie sich keine Gedanken, wir wollten Sie einladen. Doch, wir kennen uns. Sag ich, nein, machen Sie sich bitte keine Sorgen, keine Gedanken, das wollten Krass. Wir gerne so. Da sagt sie, doch, wir kennen uns. Aus vielen anderen Leben.
Ach, wie schön.
Da kannst du dir vorstellen, wie mich das geflasht hat.
Oh, guck Guck mal.
Wie mich das geflasht hat. Weil das war natürlich
eine Antwort. Doch ein bisschen feuchte Augen.
So ist es, so ist es. Damals.
Ja,
man muss nur auf den entsprechenden Knopf drücken. Schon kann auch der, Dr. Schnaggels heulen. Nee, aber das war natürlich eine Antwort, mit der habe ich ja gar nicht gerechnet. Das war wirklich wie so ein Flash. Und vor allen Dingen, sie hat sich, und das war natürlich schön, weil das kann natürlich auch ein bisschen unangenehm werden in so einer Situation. Aber sie hat sich halt sehr, sehr gefreut. Und deshalb war es so ein schöner, doppelter emotionaler Effekt. Aber diese Antwort aus vielen anderen Leben, das fand ich schon stark. Das fand ich echt, echt groß.
Oh Mann. Boah, yes, ich hatte gerade eben irgendwie kurz die Eingebung, als du das gesagt hast, sie zieht sich so, also mit beiden Händen zieht sich so an mich ran oder beziehungsweise mich an sich selbst ran. Das hat meine Großmutter immer gemacht, wenn sie ganz besonders sich gefreut hat oder gerührt war. Dann hat sie immer auch früher als Kind schon gemacht, also in meinen Kopf genommen, also in beide Hände genommen und ihn so an sich rangezogen. Das ist... ja, an Energie kaum zu überbieten. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Das ist schon krass. Allerdings dann mit so einem Satz noch hinterher, da muss man auch erstmal...
Da muss man erstmal drauf kommen.
Muss man erstmal drauf kommen und das muss man auch erstmal verarbeiten. Schön, dass du es in dieser Folge getan hast.
Sehr gerne.
Wirklich sehr gut. Cool.
Wie lief deine Woche?
Meine Woche ganz anders und auch beschissen, ehrlicherweise, weil ich irgendwie das Vertrauen verloren habe, um das mal gleich vorab zu schicken. Und es passt genau in unsere Folge rein. Müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen denken können, worum es geht. Aber ich war in Köln und weiß ich gar nicht, wollte noch ein paar E-Mails machen und auf einmal rauscht über den Ticker Donald Trump Attentat. Und das Erste, was ich gedacht habe, ist so, das passt doch ganz gut. Die Umfragen sind beschissen gerade. Ich bin der Letzte, wirklich. Also ich meine, wir kennen uns jetzt ein paar Tage und es gibt auch da draußen Menschen, die mich auch ein paar Tage kennen. Ich bin, glaube ich, der Letzte, der mit Weltverschwörungstheorien um die Ecke kommt. Aber irgendwie dachte ich mir so klar, innerlich, vom Gefühl her, kann man es gar nicht klarer machen, als das. Dachte ich mir, was für eine inszenierte Scheiße. Und dann kommen die ersten Meldungen, dann kommen die ersten Bilder und wenn man sich dann so irgendwie zwei Tage später nochmal ein Bild macht, dann siehst du irgendwie schon auch, wenn man ein wenig ein Auge dafür hat, wie krude das denn wirklich gemacht ist alles und nicht echt ist. Also die ganzen Reaktionen, wie die Kameraführung einfach auch viel zu gut eigentlich, um das einzufangen. Und ich habe, wie soll ich sagen, beim letzten Attentat, du hörst ja von dem Attentäter überhaupt gar nichts mehr. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird jetzt auch wieder so passieren. Und dann ist es ausgerechnet noch der Korrespondententag, an dem das passiert. Also das heißt dann irgendwie auch noch relativ klar, dass diese Botschaft sehr, sehr schnell, weil einfach nur Journalisten anwesend sind, in die ganze Welt getragen wird. Also der Streuverlust ist quasi gen Null. Und da passen viele Sachen einfach wirklich so zusammen. Und dann dachte ich mir so, der mächtigste Mann der Welt muss ein Attentat inszenieren, weil seine Umfragewerte einfach derart im Keller sind und selbst aus der eigenen Partei wird er mittlerweile schon fast aus dem Amt gejagt. Dann bleibt dir vielleicht dann auch nichts anderes übrig mehr als so eine Inszenierung. Und ich fand es extrem bitter. Mit mir hat das was gemacht. Ich habe das hier zu Hause dann auch diskutiert und man muss ja dann immer vorsichtig sein. In der eigenen Familie kann man es dann sagen und dann sagt dir die eigene Frau, ja, ich sehe es ganz genauso, ich habe mir genau dieselben Gedanken gemacht. Und dann fragst du so im Freundeskreis, auch teilweise bei Politikern, die man so kennt, die dann plötzlich, die eigentlich auch sehr realistisch sind und sehr rational sind, die dann auch sagen, ja, könnte wirklich gut sein. Und dann stehst du halt da und denkst dir so, bitte, was ist denn das für eine Welt, in der wir leben? Es ist das natürlich alles nicht verifiziert, aber trotzdem alleine die Tatsache, dass das Gefühl sagt, das ist eine Scheiß-Fake-Nummer, muss ja augenscheinlich was auch dran sein, denn sonst würden wir diese Folge nicht machen, denn das ist ja letztendlich dann einfach auch ein wenig erforscht worden. Und da sind wir mittendrin eigentlich. Ich bin gespannt, was du zu sagen hast, wenn es um das Attentat und auf Donald Trump geht.
Ja, also ich sage das, was ich schon immer mal wieder dazu gesagt habe, dass wir leider Gottes in einer Simulation leben, ob wir wollen oder nicht. Und ich glaube, dieses Schauspiel ist einfach nur eine weitere Episode, mit der wir bei Laune gehalten werden. Und bin natürlich erstmal grundsätzlich auf der einen Seite froh gewesen, dass er jetzt keine, weil das hätte man ja inszeniert oder nicht inszeniert, ja auch machen können, dass dann dabei 3, 4, 5 Leute umkommen. Das wäre halt Beifang gewesen. Das ist die eine Geschichte dazu. Die andere Geschichte dazu ist, dass es nicht irgendein Mensch aus einer Randgruppe ist mit unaussprechlichem Namen, weil auch das hätte natürlich einen sehr, sehr faden Beigeschmack gehabt. Und dementsprechend, ich glaube, es ist glimpflich ausgegangen. Ich habe es anders versucht für mich zu verarbeiten. Ich habe ein altes Video zugespielt bekommen von Ronald Reagan aus dem Jahr 1987. Und das wusste ich gar nicht, weil ich mich mit der Thematik natürlich zu dem Zeitpunkt nie auseinandergesetzt habe, aber der ja auch Opfer eines Attentats war 1981 und 87 eine Rede hält. Und in dieser Rede platzt ein Ballon im Publikum. Und mitten in der Rede sagt Ronald Reagan nur mitten, also wirklich unterbricht die Rede, als wäre es in seinem Skript drin und sagt einfach nur, "Missed me." Und macht mit seiner Rede einfach weiter. Das ganze Publikum hat sich weggeschmissen. Aber in so einer Situation, als jemand, der schon mal Opfer eines Attentats war, mit so einem schwarzen Humor zu reagieren, da habe ich mir auch gedacht, das kann man nur, wenn man gewisse Informationen hat. Ja, also... Ja. Ne? Also nochmal, ne? Das ist ja ne? Einfach der so ein Blick in die Vergangenheit, aber ich habe es einfach mal, ich habe das auch völlig unkommentiert, ich habe es echt mal einfach gerepostet und diejenigen, die mich kennen und diejenigen, die auch meine Haltung zu gewissen Dingen kennen, die wissen ganz genau, wie sie das zuordnen können. Und die Person, die mir das zugespielt hat, die weiß das zu 100%. Deshalb hat sie es mir auch zugespielt. Also demzufolge. Nee, es ist strange und umso, meiner Meinung nach, umso seltsamer ist, dass wir unsere Psyche und auch unseren psychischen Gesundheitszustand von politischen Eingestellungen torpedieren und teilweise stark beeinflussen lassen.
Das ist wirklich so. Und es ist so, dass es sagt zumindest die These, und da muss ich auch wieder zitieren, die politische Psychologie zeigt, das sagt die Wissenschaft wiederum, dass nicht nur Fakten und Argumente unsere Meinungsbildung beeinflussen, auch Emotionen und Bedürfnisse prägen unsere politische Haltung. Einsamkeit, Lebenskrisen oder das Gefühl mangelnder Anerkennung entscheiden mit darüber, wie Menschen die Welt sehen und wo sie sich politisch zugehörig fühlen. Und ich muss da ein wirklich sehr, sehr krasses Beispiel nochmal nennen. Ich habe das jetzt schon in meinem Freundeskreis ein paar Mal getan und sage es jetzt hier auch nochmal im Podcast. Wenn man so ein bisschen einen Beleg dafür haben möchte, wie Gefühle eine politische Meinung unterstützen beziehungsweise sie auch verändern können oder prägen können, dem kann ich nur die Dokumentation ans Herz legen von oder über Robert Habeck. Und zwar als im letzten Wahlkampf. Gibt es bei Amazon Prime diese 13,99 €, gönnt ihr euch. Es ist augenöffnend. Ganz egal, ob man das jetzt mit den Grünen hält oder nicht, es zeigt eigentlich in 1,5 Stunden das Scheitern. Das Scheitern von Robert Habeck und von einem ganzen Stab an sogenannten Experten, die dann aber auch in der gesamten Folge immer wieder sagen und sich zugestehen müssen, dass sie gescheitert sind. Und wie sie gescheitert sind, auch in der Analyse. Das ist wirklich hochspannend. Und dann siehst du eben auch, dass in diesem Wahlkampf als Strategie eins vor allen Dingen im Vordergrund stand, das war das Gefühl. Und du erinnerst dich vielleicht jetzt noch an die ein oder andere Szene. Es gab eine Kampagne, nämlich die sogenannten Küchengespräche, die Robert Habeck da geführt hat. Und die waren teilweise wirklich gut ausgesucht, gar nicht so sehr inszeniert, aber sie waren vor allen Dingen das einzige Modul im gesamten Wahlkampf, das funktioniert hat. Da hast du gesehen, dass der Peak nach oben gegangen oder haben dann die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer und die, die in die Strategie involviert waren, gesehen, in der Zeit war das okay, waren die Ergebnisse okay. Nach den Küchengesprächen ging es in den Keller, dann haben sie auch auf die falschen Werte gesetzt, beziehungsweise auf die falschen Inhalte, da ging es nämlich um Migration und Integrationspolitik. Dieses Thema war total besetzt, durch den rechten Flügel vor allen Dingen, durch die AfD. Und Robert Habeck schafft es allen Ernstes, sämtliche grünen Themen auf die Seite zu packen, auch erneuerbare Energien. Wir erinnern uns natürlich dann auch irgendwie an die Erdwärmepumpen und an den ganzen Wahnsinn. Und geht dann auf ein Thema, das höchst emotional ist, das aber andere schon besetzt haben. Also, lange Rede, kurzer Sinn, guckt es euch an. Es ist vor allen Dingen aber auch ein Lehrbeispiel dafür, wie Gefühle etwas beeinflussen können, aber dann manchmal einfach auch komplett zum Negativen, weil sich da ein ganzer Stab getäuscht hat. Ein ganzer Stab und inklusive sein besten Freund, der die Dokumentation auch übrigens gedreht hat und der ihn beraten hat während des Wahlkampfs. Ist auch die Frage, ob das so gut ist, wenn du dich durch den besten Freund beraten lässt, der dich in unauswendig geht.
Ja gut, aber da wird das haben wir ja in der Corona-Zeit sehr häufig gehabt, dass natürlich Schwibschwager und Halbbrüder in politische Konsortien eingebaut wurden. Die haben natürlich ordentlich verdient. Also darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist ja auch ganz klar belegt. Und was natürlich überhaupt immer ein großes Problem ist, ist ja häufig, wenn wir es mit politischen Inhalten, nennen wir es mal so, zu tun haben, die sind ja streng genommen total komplex. Also sagen wir, wir können jetzt nicht irgendwie hingehen und sagen, komm, wir reden jetzt mal über die Rentenreform und ein bisschen über Fiskalpolitik und so weiter und so fort. Das sind nun mal komplexe Themen. Dafür gibt es Fachleute oder weniger geeignete Fachleute, aber da haben wir ja gar keinen Bock drauf. Und grundsätzlich machen wir uns aber trotzdem keine Gedanken über Inhalte, wir fragen uns nicht, was sind die Vor- und Nachteile eines Gesetzes, sondern wie fühle ich mich, wenn ich den Namen des Politikers höre, der es vorschlägt? Oder der Politikerin. Und genau das nutzen aber dann natürlich wiederum die andere Seite und schaffen Narrative. Das heißt also, Fakten sind natürlich eindringlich, aber Fakten sind total trocken. Narrative und Geschichten sind hochemotional. Es ist einfacher, über Einzelschicksale, die alle im Land psychologisch bewegen, als eine Grafik mit irgendwelchen Datenpunkten hochzuhalten und die zu erklären. Interessiert keine Sau. Und deshalb nutzt man letztendlich das Geschirr und das Besteck, womit die Zielgruppe am ehesten arbeiten kann. Schade ist halt nur, und deshalb ist die Folge spannend, dass wir aus sehr, sehr jüngerer Vergangenheit überhaupt nicht lernen. Also nehmen wir die junge Vergangenheit, wo wir jetzt im Nachgang auch von Seiten der Politik, und zwar der nationalen und internationalen Politik, klar demonstriert, belegt bekommen haben, dass viele, viele Corona-Maßnahmen völlig für den Arsch waren. Ja. Und obwohl das so ist, gibt es heute noch Menschen, die seit der Corona-Zeit wegen der politischen Ansicht nicht miteinander reden. Familienmitglieder, nicht mehr zueinander gefunden haben. Mhm. Obwohl, streng nochmal, obwohl wir es mittlerweile de facto besser wissen. Nicht Meinung oder Bauchgefühl, sondern wir wissen es. Und das ist etwas, was natürlich dann auch in der noch jüngeren Vergangenheit, ob das jetzt der Nahostkonflikt ist, ob das das Thema letztes Jahr die Zölle waren, ob das aktuell das Thema die Rente ist nicht mehr als eine Basisversorgung, sie wird nicht mehr ausreichen, um den Lebensstandard zu bedienen. Entschuldigung, das wissen wir und sind empört, dass es der Bundeskanzler ausspricht. Aber das wissen wir doch. Nur beschäftigen wollen wir uns nicht damit. Und deshalb tut es uns weh, wenn dann auf einmal sich einer hinstellt, der natürlich, also ich sag mal, wenn die Umfragewerte von Trump im Keller sind, ja, wir brauchen nicht über die Umfragewerte der aktuellen deutschen Regierung zu sprechen. Die sind bodenlos. Also wir waren ja mit der Ampel unzufrieden. Aber mit dem Kabinett, was wir jetzt haben, das ist ja unvorstellbar.
So,
und ja, genau. Und deshalb suchen wir uns natürlich dann wiederum die vermeintlich Schuldigen. In dem Fall, ja, wie kann der Bundeskanzler das sagen? Und dann springt natürlich die Partei X und die Partei Y aus der Deckung und sagt, solange wir mitregieren, wird die Rente stabil bleiben. Die Rente ist nie stabil gewesen seit 1980. Ja, oder 90 von mir aus. Also dementsprechend ist es natürlich so ein bisschen an uns, dass wir, wenn wir über politische Einstellung sprechen, dass wir uns im Klaren darüber sein müssen, das ist kein Produkt logischen Nachdenkens, sondern das ist ein reines Produkt, ein emotionales Schutzschild und ein soziales Signal, mit dem wir interagieren. Und dementsprechend, ich erwarte auch nicht, dass man neutral ist. Also das ist auch meiner Meinung nach, also einen objektiven Beobachter, ja, der, das ist eine psychologische Illusion, ne? Aber man muss trotzdem schauen, dass man mehr oder weniger in diesem Strudel dieser Informationen und dieser vor allen Dingen dieser Gefühlswelt, dass man halt nicht untergeht. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr schwieriges Feld.
Finde ich mehrere gute Hinweise, vor allen Dingen, als du das nochmal gezogen hast, jetzt dieses Beispiel von 1986, das war die Wahlkampagne während des Bundestagswahlkampfs. Da war es Norbert Blüm, der unter der Ära Kohl-Rentenpolitik dann an Litfaßsäulen den Satz prägte, denn eins ist sicher die Rente.
Ja.
Das ist tatsächlich jetzt, muss man sich mal so überlegen, wie lange, wie furchtbar lange das her ist. Immer geschmeidige 40 Jahre. Und immer noch ist das Thema und eigentlich schlimmer denn je, wenn du willst. Und es ist schon lange klar, dass die Rente eben nicht sicher ist. Sonst gäbe es ja diese ganze Rürup-Geschichte nicht und so weiter. Da fing es ja eigentlich an, dass man irgendwie dann auch Gegenmaßnahmen getroffen hat oder beziehungsweise privat dann dagegen steuern musste. Das ist jetzt ein Kanzler ausspricht geschenkt.
Total. Nur, und im Grunde ist ja so, er hat ja recht, nämlich die Rente der Politiker, die ist sicher.
Ja, die ist sicher.
Genau.
Und auch die von Christian Lindner ist sicher, ja.
Genau, deshalb hat er, also wie gesagt, dem kann man nicht vorwerfen, dass er gelogen hätte. Aber natürlich ist die Rente der Menschen, die die Rente der Politiker zahlen, die ist nicht sicher. Das hätte man ein bisschen, wie soll man sagen, das hätte man vielleicht etwas konkreter benennen können. Aber das wollte er ja gar nicht.
Aber das ist interessant, weil eigentlich genau das ist es ja. Es sind immer die Gefühle, die einfach am Ende des Tages auch die politische Wahrnehmung bestimmen, beziehungsweise auch das Meinungsbild bestimmen. Und es ist nicht unbedingt, und das macht das Ganze so auch gefährlich auf der anderen Seite, weil es eben, würde es rein nur um Fakten gehen, dann hätten wir wahrscheinlich, also stell dir vor, es gäbe eine Regel, du darfst wählen gehen, ja, aber du darfst nur wählen gehen, wenn du faktenbasiert wählst. Und wir pflanzen dir einen Chip ein. Und dann kannst du mal gucken. Dann, also jeder, der dann sich von seinen Gefühlen leiten lässt, darf dann das Kreuz nicht machen und dann ist der Wahlzettel ungültig. Das wäre ein Riesenspaß. Dann würde man nämlich wahrscheinlich rausfinden, dass es eine desaströse Wahlbeteiligung gibt, weil Menschen gar nicht genug in der Tiefe informiert sind. Und auf der anderen Seite würde wahrscheinlich die Wahlbeteiligung noch weiter runtergehen, weil die meisten eben emotional wählen und nicht faktenbasiert. Und dann würde das ja auch bedeuten, man muss sich mit den Wahlprogrammen auseinandersetzen der einzelnen Parteien und so weiter und so fort. Es ist natürlich viel einfacher, den Boulevard zu lesen und die nächste Zeile zu lesen und zu glauben, man ist informiert und lässt sich treiben. Und hier kommt eben ein entscheidender Punkt. Da muss man, glaube ich, höllisch aufpassen, dass man eben nicht auf Basis der Manipulation oder der emotionalen Manipulation oder der, ja, wie soll ich es, Einflussnahme, seine Entscheidungen trifft. Das werden wir natürlich immer tun, weil wir Menschen sind. Aber ich finde, es kann keine Grundlage sein, um, wie soll ich sagen, grundsätzliche politische Entscheidungen zu treffen. Das darf nicht emotional gesteuert sein, weil damit bringen wir uns in Teufelsküche. Also ich bin sehr, sehr, sehr dafür, wenn man sagt, der Erfolg der AfD ist eben vor allen Dingen stark emotional getrieben. Und wenn man sich mal mit den Wahlkämpfen auseinandersetzt, und das habe ich ja landjoblich oft genug tun müssen, dürfen, nenn es wie du willst, dann fällt eben auf, dass quasi keine Partei gewählt wird, rein auf faktenbasierenden Argumenten. Das ist nicht so. Und alleine das beste Beispiel ist, dass jemand, der lange, lange eigentlich aus der Politik raus war, ein FDP-Politiker, du wirst ihn kennen, Kubicki, sagt, er kommt zurück, er stellt sich wieder, um seine Partei zu retten. Was passiert?
Vielen Dank.
Vielen Dank. Was passiert? Er ist in den Top 5 der beliebtesten Politiker aus dem Stand zurückgekehrt und lässt etablierte Politiker weit, 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 weit zurück. Da kann mir niemand irgendwas erklären. Es ist und kann nur emotional getrieben sein. Das ist, er ist wieder da. Der Messias ist zurück.
Genau.
Es ist quasi der Christoph Daum der Politik. Mhm. Er ist wieder da. Und das macht mich so fassungslos. Das ist das, was natürlich genau auch diese These total unterstreicht und unterstützt. Und das ist etwas, was mir, was es nicht, wie es bei dir ist, aber das macht mir Sorge.
Muss es. Muss es, weil man ja denkt, dass wir uns in vielerlei Hinsicht weiterentwickeln, was wir auch tun. Also technologisch, medizinisch, da entwickeln wir uns unfassbar weiter. Auch die nächsten Jahre werden da wirklich, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber das Problem ist, dass wir in vielerlei Hinsicht halt ein Gehirn haben, was halt noch in der Steinzeit verwurzelt ist. Und nur so ist es ja mitunter auch zu erklären, warum jemand aus dem Stegreif heraus, ich meine, Kubicki war, wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, als FDP-Mitglied ja Teil der Ampelregierung. Mhm. Und ja, da ist jetzt die FDP nicht als die Partei hervorgegangen. Ja, zwar sicherlich so das ein oder andere einfach konträr versucht zu äußern, aber die Umfragewerte und vor allen Dingen auch die Wahlwerte haben ja ein sehr, sehr klares Bild gezeichnet. Und aber das Problem ist halt nochmal, unser Gehirn ist eher Anwalt als Richter. Also es sucht nicht nach der objektiven Wahrheit, sondern eher nach Argumenten, die unsere bestehenden Gefühle und vielleicht sogar unsere Identität unterstützen. Und das zu erkennen, ist ja schon sehr schwierig. Weil normal, wir unterliegen ja irgendwo gewissen Heuristiken, wir unterliegen gewissen, ich fast schon Programmen. Und sich da zurückzuziehen, diese ganze Flut an Informationen an sich abprallen zu lassen, teilweise eben, was ja auch ein Argument ist, zu sagen, ich wähle gar nicht nach Partei, sondern oder nach Programm, sondern ich wähle, weil ich jemanden ablehne. Deshalb wähle ich andere. Und ich meine, das ist ja völlig verrückt. Also für jemanden, der einen einigermaßen soliden, intellektuellen Anspruch besitzt, ist ja so eine Haltung völliger Wahnsinn. Das ist ja Selbstbetrug. Also Selbstbetrug und nahezu auch Selbsterniedrigung. Und also wer darauf steht, gerne, der möge auch grundsätzlich von allen anderen Urnen fernbleiben. Aber das ist natürlich schon verrückt. Und aber wir kennen das ja aus vielen anderen Dingen. Wir kennen das aus dem Sport, wir kennen das aus dem Privatleben und natürlich auch aus der Politik. In dem Moment, wo wir mit Fakten konfrontiert werden, die unserem Verständnis nach oder unserem Weltbild widersprechen, bauen wir einen unangenehmen Spannungszustand auf. Und dann versuchen wir uns zu wehren. Mhm. Wir versuchen zu argumentieren. Wenn wir dann natürlich auch noch schlecht informiert sind, dann geht das auch noch nach hinten los. Aber ich sag mal, dass du versuchst, so ein bisschen zu schlussfolgern, dass du sagst, ja, das ist eine Information, die gefällt mir nicht so gut, also versuche ich sie zu widerlegen. Aber Informationen, die uns gefallen, ob wahr oder nicht, die prüfen wir gar nicht.
Ja,
die lassen, die nehmen wir so auf. So, und noch schlimmer ist ja, dass wir, ich sage jetzt mal, in extremen Fällen, wenn wir wirklich mit harten Gegenbeweisen konfrontiert werden, dass wir einfach uns in unserer ursprünglichen Meinung verrennen und sagen, nee, mir ist das jetzt alles egal, aber ich bleibe dabei, weil wir das auf als Angriff auf unsere Identität nehmen. Also und deshalb, es gibt so viele Themen und das ist ja auch etwas, womit uns die Politik ja in den letzten Jahren mehr oder weniger zugemüllt hat, ne? Ob das Thema Corona war, ob das Thema Klima war, ob das Thema Rente war, ob das Thema, was jetzt Wehrdienst und so weiter. Also wir kriegen immer neue Headlines und dann heißt es so, wirf mal den Hunden einen Knochen zu und dann werden die sich schon damit auseinandersetzen und werden sich ineinander verkeilen und verbeißen. Und wir gucken, dass wir uns in der Zwischenzeit positionieren und das ein oder andere Gesetz einfach so, by the way, absegnen. Und was wir, glaube ich, nicht verstehen, ist, was wir für eine Macht haben als wahlberechtigte Menschen, was wir für eine Macht haben, dieses Land, unsere gesamte Situation zu beeinflussen. Und dieser Macht sind wir natürlich auch, dessen sind wir uns nicht bewusst. Und das ist schade. Das ist einfach schade, dass wir nicht bereit sind, wirklich diese Qualität, die wir haben, dieses Recht, was wir besitzen, so auszuüben, dass wir am Ende des Tages Druck machen können. Und deshalb drehen wir uns halt in vielerlei Hinsicht halt im Kreis, ne? Weil wenn du ein Brandherd in Anführungsstrichen zugeschüttet hast, eröffnet sich ja ein neuer. Zum Beispiel, wer redet noch über die Epstein-Files? Mhm. Ne? Keiner. Mhm. Und ich meine, wir sind in den Nahostkonflikt gegangen, da haben die auf einmal so eine Liste erstellt von Leuten, die antreten müssen. Vor Gerichten, vor Talkshow-Mastern und so weiter. Gibt's nicht. Warum? Weil wir den Nahostkonflikt haben. Jetzt haben wir ein Attentat gehabt auf Donald Trump. Dann hat, wie gesagt, unser Bundeskanzler die Rente in Schutt und Asche gelegt und so weiter. Also es gibt genug Themen, womit wir dann auch immer wieder neu konfrontiert werden. Und aber Fakt ist, wir müssen uns halt mit gewissen Dingen beschäftigen, die uns auch unmittelbar berühren, die uns auch unmittelbar leider Gottes auch entzweien.
Ja, aber ich glaube, also ich bin zu 100% bei dir. Ich glaube, das hat einfach was mit Informationsfluss zu tun und dass Menschen und dann auch ein Stück weit mit Bildung, dass wir zwar, genauso wie du sagst, ganz schön viel Macht haben, aber auch ganz schön wenig Wissen haben.
Ja.
Und nur ein kleines Beispiel. Wir haben vorhin über ihn gesprochen, über Wolfgang Kubicki. Was denkst du denn, wie lange war der denn im Bundestag? Gefühlt.
Weiß ich. 3 Jahre?
3 Jahre, würdest du sagen? Im Bundestag?
Weiß ich nicht. Also gefühlt 3 Jahre.
Ach ja, echt? Aber das ist bei mir zum Beispiel ganz anders. Also ich hätte gesagt, Wolfgang Kubicki war eigentlich immer irgendwie im Bundestag. Also ich würde sagen, der war 30 Jahre oder 20 Jahre im Bundestag oder so.
Und war der?
Es gibt nicht einen Unterschied zwischen seiner politischen Karriere, die irgendwie sehr früh angefangen hat. Also der ist dann irgendwie seit 1972 oder was irgendwie in der FDP eingetreten. Aber interessant ist, der war von 1990 bis 92, also nur 2 Jahre, und dann nochmal von 2017 bis 25, also das sind dann immerhin 8 Jahre.
Das stimmt.
So, war er im Bundestag. Also warum ziehe ich jetzt diese Zahlen? Ich ziehe diese Zahlen deshalb, weil nochmal, in meiner Wahrnehmung war der viel länger, aber er ist länger politisch aktiv, aber im Bundestag, also in der Champions League, hat er irgendwie nicht so lange, wahnsinnig lange gespielt im Vergleich zu anderen FDP-Politikern. So, warum sage ich das? Weil es eine gefühlte Wahrnehmung ist. Das ist genau Volltreffer eigentlich zu unserem Thema. Es sind keine Fakten. Und wir haben am Ende des Tages viel zu wenig Fakten, wenn wir an die Wahlurne gehen. Also wer kann denn von sich behaupten, dass er von allen Volksparteien das Wahlprogramm gelesen hat, durchgegangen ist? Machst du das, bevor du wählen gehst? Wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, nicht im Ansatz. Ich gucke mir die beiden Parteien aus, die ich noch irgendwie für erträglich halte. Und da steckt auch schon der Teufel im Detail, erträglich finde. Mache mich da ein bisschen schlau. Ob ich das ganze Parteiprogramm gelesen habe, wahrscheinlich eher nicht. Und dann kannst du eigentlich auch gar keine so richtig gute Entscheidung treffen, weil dann bist du doch wieder auch einer von denen, die die nächste Headline gelesen haben, der manipuliert worden ist, der sich noch eine Wahlsendung angeguckt hat, die von PR-Beratern geskriptet wurde und sonst nichts. Dann guckst du dir nochmal Markus Lanz an und auch das ist alles vorbereitet und auch alles das ist dann irgendwie, dann gibt es nochmal eine Fangfrage von Markus Lanz, ja schön. Aber da geht es dann eher so um den Eindruck. Das ist auch interessant. Ganz anderes Beispiel. Es ist mal erwiesen worden, und es gibt eine wissenschaftliche Studie darüber, warum Frauen und warum Männer Fußball gucken. Frauen gucken tatsächlich Fußball sehr oft, weil es da ganz interessante Männer zum Gucken gibt. Man glaubt das nicht, aber könnt ihr nachlesen, wirklich googelt mal ein bisschen durch. Das ist tatsächlich krass und auch überhaupt nicht verwerterfällig. Ich will es gar nicht bewerten. Aber wir handeln auch und wirklich egal in welchen Bereichen ganz oft emotional. Und das führt dann dazu, dass wir viele, auch in den neuen Bundesländern, fühlen sich einfach abgehängt. Und deshalb sagen sie sich dann, okay, ich brauche doch gar keine Fakten mehr zu wissen. Ich habe keinen Job. Mir geht's beschissen. Ich habe eine beschissene Wohnung. Ich bin irgendwie noch nicht so richtig angekommen, da entscheide ich doch einfach aus dem Bauch raus, das muss sich ändern, da muss ich was verändern. Und das ist dann eben sowas, wo man sagt, ja, wir haben ein Riesenprivileg, wir können und dürfen alle wählen gehen. Wir haben Meinungsfreiheit in diesem Land, wir haben Pressefreiheit in diesem Land und so weiter und so fort. Was fangen wir damit an? Relativ wenig. Weil wir uns verleiten lassen. Und das hört ja nicht auf. Es ist, habe vorhin diese Dokumentation angesprochen, von und mit Robert Habeck. Und ich muss jetzt nochmal ganz kurz nochmal den Namen raussuchen. Jetzt.wohin? Meine Reise mit Robert Habeck. So heißt sie. Warum spreche ich es nochmal an? Ich spreche es deshalb nochmal an, weil da so viele Menschen auch interviewt werden, wo du genau merkst, das ist Wahnsinn, aber die handeln alle aus Überzeugung, aber alle aus emotionaler Überzeugung. Da ist kaum jemand dabei, der sich mit Fakten auseinandergesetzt hat. Und da gibt's auch so das eine, an den einen oder anderen Moment, wo dann Hochrechnungen kommen und wo plötzlich Fakten kommen und Zahlen kommen. Das kann kein Mensch glauben in diesen Runden. Und womit niemand dort gerechnet hat, waren die Linken. Niemand hat das kommen sehen, dass die plötzlich aus dem Stand so unfassbar nach oben geschnellt sind, obwohl die Themen gespielt haben, die eigentlich auf der Hand lagen. Und dann haben sie natürlich noch mit dem einen oder anderen Leader an der Spitze auch noch Lautsprecher, die auch noch komplett den Sound der Menschen sprechen. Und hier kommt's. Da sind wenig Inhalte. Das ist alles emotional getrieben. Und die Menschen lassen sich manipulieren und die Menschen sagen, super, endlich sagt's mal jemand. Wird gewählt. Dankeschön. Das ist doch verrückt. Wir haben das Privileg, aber was machen wir damit? Viel zu wenig.
Das ist das eine. Und das andere ist, und das ist, glaube ich, auch etwas, was vielen Leuten wieder, also fast schon widerwärtig erscheint, ist, sich mit dem Wahlprogramm zu beschäftigen, ist das eine. Ich mache das allerdings ganz, ganz, ganz fokussiert auf einzelne Bereiche. Also bei den Bereichen X, Y und Z will ich wissen, was hat die Partei vor. So, dann kann man zur Urne und dann kann man sagen, alles klar, das sind wichtige Themen und die möchten die folgendermaßen bespielen. Und das ist auch wichtig für die Gemeinschaft. Also sag mal, was denkt die Partei über das aktuelle Gesundheitsprogramm, Gesundheitswesen, Gesundheitswirtschaft? So, warum? Weil es mich natürlich auch unmittelbar betrifft. So, dann ist Thema Finanzpolitik wichtig, dann ist Thema Altersvorsorge wichtig und so weiter und so fort. Weil das sind die großen Blöcke, mit denen wir zu tun haben und die auch einfach für die Zukunft wichtig sind. Ob die, hört sich jetzt vielleicht etwas komisch an, komme ich aber gleich zu. Ob das Wahlprogramm einen Riesenblock an Klimapolitik beinhaltet, ist mir scheißegal. Scheißegal. Warum? Weil inkonsequent. Es gibt kaum, neben der Rente, gibt es kaum einen politischen Block, der so inkonsequent sowohl von den Wählern als auch von den Politikern geführt wird, wie der Block Klima. Und deshalb beschäftigen sich aber sehr viele Leute mit diesem Randthema. Also nochmal, es ist ein Randthema, weil nochmal, nicht, weil es uns nicht betrifft. Natürlich, das Klima ist elementar. Also das Klima ist unsere Lebensgrundlage. Aber die politische Beschäftigung und vor allen Dingen die politische Konsequenz, mit der wir dieses Thema angehen, ist gleich null. Und deshalb muss man auch da, so hart es klingt, sich überlegen, was ist wichtig und was wird dem de facto auch verfolgt. Also es gibt ja immer die Themen, und noch schlimmer, und jetzt komme ich zu dem Thema, warum ich Klima ausgewählt habe. Du weißt ja, wie das ist, wenn man sich heutzutage politisch äußert, dann gibt es nur zwei Lager. Das eine Lager ist, du bestätigst das, was die allgemeine Meinung ist, oder du bekommst ein Etikett, dass du rechtsextrem bist. So, jetzt passiert Folgendes. Jetzt treffen zwei große zwei vermeintlich große Themen aufeinander. Es ist einmal die Klimapolitik, unter anderem Elektroautos und Rechtsextremismus. Und es gibt eine Person auf dem Planeten, die politisch in den letzten 10-12 Monaten diesen Bereich so polarisierend vereinigt hat wie kaum eine andere, nämlich Elon Musk. Ja, also Elon Musk ist auf dem Planeten derjenige, der am konsequentesten Klimapolitik betreibt. am konsequentesten. Aber das Manko hat, dass er in einer rechtsextremen Ecke sitzt. Mhm. Und du erinnerst dich an die Aufkleber, die einige Tesla-Fahrer auf ihr Auto gemacht haben. Ich habe den Wagen gekauft, bevor Elon wahnsinnig wurde. Diese Aufkleber, die sind noch nicht trocken. Da kommt folgende Statistik über den Ticker. Kann man gerne nachlesen. Auto, Motor, Sport. Anzahl der Elektrofahrzeuge, März 2026. Es wurden in Deutschland noch nie so viele Elektrofahrzeuge wie März 2026 zugelassen. Und welche Marke hat mit Abstand die meisten Autos auf die Fahrbahn gebracht?
Tesla.
Natürlich. Mhm. Jetzt werden sofort einige sagen, ah, das waren bestimmt Flotten. Da hat hier so eine Automobilvermietung, hier so Sixt oder wie die alle heißen, die haben einfach eine Flotte gekauft. Nein, 87% der Tesla-Fahrzeuge im März 2026 sind von Privatpersonen gekauft worden. Mhm. Und da denke ich mir auch, darüber redet auch übrigens keiner mehr. Also nochmal, vor einem Jahr war diese Person persona non grata. Mhm. Ne? Und ich habe hier schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, diese Person wird von allen in der Geschichte der Menschheit den größten Fußabdruck hinterlassen, weil diese Person uns, ohne dass wir uns im Klaren darüber sind, mit beiden Händen an den buchstäblichen Eiern hat. Nicht wegen Autos, nicht wegen Energiespeicher, nicht wegen Robotern. Und wir werden uns diebisch freuen, einen dieser Roboter kaufen zu dürfen. Das sage ich jetzt, Ausgabe 100 und ein paar zerquetschte, gerne aufschreiben. Sondern, weil dieser Mensch den Orbit besetzt hat. Ja? Der hat über 50% aller Satelliten im Orbit gehören Elon Musk. Und man kann das gerne mal googeln oder bei ChatGPT eingeben. Was würde passieren, wenn alle Satelliten im Weltall abgeschaltet werden würden? Wir würden uns erschrecken, wenn wir diese Suchanfrage da reingeben. Und deshalb, auch da ist es unheimlich schwierig, sich nicht emotional damit zu beschäftigen und in diese Bredouille zu kommen. Das ist schon, also das ist so eines der spannendsten Themen, die ich zuletzt gesehen habe. Und wenn es so um Themen wie ökologische Fußabdrücke und so weiter geht, und deshalb komme ich noch einmal dazu, dass wir in vielerlei Hinsicht inkonsequent sind, weil wir holen unser Fleisch nicht vom hiesigen Bauern oder vom hiesigen Metzger. Wir holen unser Gemüse und unser Obst nicht vom hiesigen Bauern, sondern wir lassen das aus Italien kommen. Wir lassen unser Fleisch aus Argentinien kommen. Womit kommt das denn? Mit dem Storch? Der ökologische Fußabdruck von einem Steak, der ist gewaltig. Und wir haben uns seit Corona und in Corona haben wir uns einem Hobby in Deutschland speziell mit einer Art und Weise genähert, wie es vorher nicht der Fall war, nämlich der Hunde- und Katzenhaltung. Und ich zeige dir eine, du kannst es ja sehen, und ich empfehle diese Statistik jedem, der sich mit Haustieren beschäftigt, und wir tun das ja auch, wir haben ja Katzen und Fische. Das ist der Vergleich ökologischer Fußabdruck von einem Hund und einem Toyota, ich muss mal ganz kurz gucken, Toyota Land Cruiser. Ja? Und der ökologische Fußabdruck eines Hundes ist doppelt so hoch wie von einem Toyota Land Cruiser. Ein Goldfisch verbrät mehr Energie als zwei Handys. Das Buch, in dem das steht, heißt Time to Eat the Dog? Fragezeichen. Ja, was ich damit sagen will, ist, brauchen wir jetzt keine Katzen mehr? Brauchen wir keine Hunde? Brauchen wir keine Goldfische? Im Gegenteil, das sind wunderbare Tiere. Aber beim Thema Klimapolitik sollten wir ein bisschen besser vorbereitet sein. bevor wir uns damit auseinandersetzen und teilweise den Leuten vorwerfen, ja, aber du fährst ja nicht mit dem Rad, du fährst ja mit dem Roller. Und da gibt's sehr, sehr viele Themen, die einem das Leben unheimlich erleichtern würden, wenn wir uns mit Wissen ausstatten. Und du hast ja vorhin gesagt, zwei Dinge. Wir haben einmal die Macht, aber uns fehlt es an Wissen. Ich würde fast behaupten, daher kommt der Satz, Wissen ist Macht.
Macht.
Ja. Also übrigens, bevor man das vergisst, dieser ökologische Fußabdruck von Hunden, Katzen, Hamstern ist aus dem Buch Time to Eat the Dog von Robert und Brenda Vail. Ja, die haben das nämlich untersucht, weil, ich muss das kurz zitieren, die Architekten für nachhaltiges Bauen wollten zeigen, wie stark Haustiere über ihr Futter natürliche Ressourcen beanspruchen. Ja, und nochmal, wir haben ja selber eine Katze, ne? Aber eine Katze hat einen ökologischen Fußabdruck wie ein VW Golf. Und dessen müssen wir uns halt klar sein. Ne? Und ich glaube, keiner würde dafür seine Katze oder seinen Hund opfern. Warum auch? Die haben nichts, die haben keine Schuld. Ne? Und ja, deshalb ist, wie gesagt, Wissen ist ein ganz, ganz kostbares Tool. Fakten sind langweilig, aber sehr effektiv. Und vor allen Dingen für die Psyche und die mentale Gesundheit Gold wert.
Sehr schönes Schlusswort. Ich werde jetzt mal mit meinen 4 Toyota Landcruisern aufs Feld gehen.
Siehst du da was?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass auf dem Feld schon mein VW Golf wartet.
So ist es.
Und ja, was soll ich denn da noch machen? Oder kann ich jetzt einfach nur noch überlegen, wo ich noch den Sprit herkriege von den Landcruisern?
Das ist ein schönes Schlusswort.
In diesem Sinne, mein lieber Burak, vielen Dank für diese Ausgabe. Hat sehr viel Freude gemacht. Und euch da draußen viel Spaß am Wochenende, das alles mal durchzuhören und vielleicht die eine oder andere alte Folge noch. Lasst uns gerne ein Like da. Wir freuen uns immer und habt eine sehr, sehr gute Zeit. Und du, lieber Burak, alles Liebe und wir hören uns nächste Woche wieder.
Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich sehr. Schönes Wochenende.
Dito.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.